Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du unsere Hoffnung bist. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du lebst. Und du siehst auch uns als Gemeinde. Du siehst, wo Krankheit da ist, wo Sorgen da sind, wo Verzweiflung da ist. Und ich danke dir dafür, dass wir uns als Gemeinde haben, dass wir füreinander beten dürfen, dass wir füreinander einstehen dürfen. Aber vor allen Dingen danken wir dafür, dass du die Welt in deiner Hand hast, dass du uns alle in der Hand hast. Und ich bitte dich darum, ja, dass du uns stärkst, jeden Einzelnen. Ich bitte dich auch für die Predigt, für dein Wort, was so lebendig ist, was immer wieder auch in unseren Alltag hineinspricht, was uns ermutigt, was uns ermahnt, was uns tröstet, Herr Jesus. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, wir sind zurzeit in einer absolut genialen Themenreihe über Frauen in der Bibel. Es gibt ja viele bekannte Männer in der Bibel, wo wir schon viel drüber gehört haben. Ja, über Mose, über David, über Abraham, auch über Paulus. Aber über einige Frauen haben wir noch nicht so viel gehört. Ja, letztes Mal ging es ja um Deborah und heute soll es, wir haben es ja gerade schon gehört, soll es um die Lydia gehen. Um die Lydia. Wer von euch kennt denn Lydia? Wer von euch kann was mit diesem Namen Lydia anfangen? Ihr dürft gerne mal die Hand heben. Ja, das ist doch hier die meisten. Natürlich kennen die Lydia, vor allen Dingen die schon länger in der Gemeinde sind. Lydia war eine Frau, die Jesus kennengelernt hat. Sie hat Jesus kennengelernt. Einige sagen, sie war die erste Christin in Europa. Ob es wirklich so war, das wissen wir nicht. Es wird vermutet. Aber sie war auch eine Frau, die ist dabei nicht stehen geblieben, sondern sie hat dann auch ihren Glauben ganz praktisch gelebt. Das Evangelium hat sie in Bewegung gesetzt. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen und wollen gucken, was das auch mit uns heute zu tun hat. Und ich möchte einmal den Bibeltext lesen aus Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15. Da heißt es, nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen, mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allem, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Also das ist die Geschichte hier von Lydia in diesen Versen. Und was ist hier passiert? Silas und Paulus waren Missionare. Sie haben von Gott den Auftrag bekommen, das Evangelium von Jesus in die Welt hinauszutragen. Und Paulus und Silas waren hier auf der zweiten Missionsreise und wir haben hier gerade gelesen, sie fuhren nach Philippi. Philippi war eine Stadt in Europa, in Griechenland. Aber eigentlich wollten sie da gar nicht hin. Sondern wir lesen in den Versen vorher, dass sie nach Mysien und Bithynien weiterreisen wollen. Ja, ganz komische Orte, vom Namen her zumindest. Wo ist das? Das ist in der heutigen Türkei. Mysien und Bithynien, da wollen sie eigentlich hin. Und dann heißt es hier aber in der Bibel, dass der Heilige Geist es nicht zugelassen hat, dass sie da hinreisen konnten. Und ich habe mich gefragt, was kann das wohl sein, dass sie da nicht hinreisen konnten? Ja, wir lesen das ja nicht in der Bibel, das wissen wir nicht, was da gewesen ist. Man kann vielleicht das eine oder andere vermuten. Aber sie hatten einen Plan, sie haben gesagt, da wollen wir doch eigentlich hin. Aber dann heißt es, nein, Gott hat einen ganz anderen Plan für sie. Sie sollten dann nach Philippi. Und das wurde Paulus ganz klar. Dann heißt es hier plötzlich dann da, dass Paulus nachts eine Vision hatte und dann stand ein Mann aus Makedonien, also im heutigen Europa, in Griechenland mal so ganz grob gesagt, und dieser bat ihn und sagt hier komm rüber zu uns nach Makedonien und hilf uns. Und Paulus, ihm war ganz klar, hier diese Vision, das ist etwas von Gott. Und Gott gibt uns den Auftrag, hier jetzt nach Makedonien zu gehen, da nach Europa über das Meer. Und da sollen wir das Evangelium verkünden, auch wenn es überhaupt gar nicht unser Plan war. Aber Gott möchte das von uns. Und wenn ich das so lese, denke ich, wow, dieser Paulus, der hatte schon eine besondere Beziehung zu Gott. Ist das bei uns nicht manchmal auch so in unserem Leben, dass wir uns Pläne machen und wir sagen, ja, da wollen wir jetzt hin und das wollen wir jetzt erreichen. Und das ist doch eigentlich auch was Gutes. Ja, wir wollten ja weiter da das Evangelium verbreiten. Das war ja auch voll Gottes Wille. Aber dann auf einmal merken sie, hier, wir stecken hier in irgendeiner Sackgasse, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Der Heilige Geist verhindert das. Sie sind offen für das Reden Gottes, Gott spricht. Und was machen sie? Sie sagen, ja, das ist ja unser Plan, schmeißen wir jetzt über den Haufen. Was für uns viel wichtiger ist, ist, dass wir Gottes Wege gehen. Und wie oft ist es auch schon in unserem Leben schon passiert, wo wir dachten, hier sind wir jetzt in einer Sackgasse gelandet. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Vielleicht hat Paulus das damals auch gedacht. Ich weiß nicht, wie es ihnen da ging. Aber was ich stark fand, dass Paulus und Silas hier auf das Reden Gottes gehört haben. Sie wussten, das ist jetzt dran. Und sie wussten es nicht nur, sondern sie haben es auch verfolgt. Sie sind dann diesen Plänen Gottes hinterhergelaufen. Und mich hat das auch nochmal ins Fragen gebracht, ja, was will Gott eigentlich von mir? Was will Gott eigentlich von uns als Gemeinde? Ja, hören wir auf das, was Gott wirklich mit uns vorhat? Oder sind wir manchmal bloß aktiv, dass man aktiv ist? Aber was hat Gott wirklich mit uns? Was hat Gott auch mit dir persönlich eigentlich vor? Ich finde das hier total stark, dass dieser Paulus und Silas, dass sie hier immer wieder auch auf Gott vertraut haben, dass sie Gott gefragt haben, hier, was ist dran? Und dann gehen sie auch diesen Weg. Und wenn sie hier jetzt einmal zurückblicken, dann werden sie sagen, ja, Gott hat es doch total richtig gemacht. Wenn Gott uns hier nicht diesen Weg hier gekappt hätte, wären wir vielleicht nicht nach Europa gegangen, dann hätte die Lydia und hätten die vielleicht erst viel später das Evangelium kennengelernt. Dieser Plan Gottes war der absolute Masterplan für Silas und für Paulus. So, und dann geht's hier ja weiter. Dann heißt es hier, sie schipperten los von Troas, also in der heutigen Türkei, über diese Samothrake, das war eine Vulkaninsel, da waren sie wahrscheinlich einen Tag oder eine Nacht, und kommen dann nach Griechenland, nach Europa und gehen nach Philippi. So, nach Philippi musste man auch erstmal 15 Kilometer erstmal dann dahin laufen. Es war eine bedeutende Stadt, es war eine römische Kolonie, es war jetzt wohl nicht die Hauptstadt, aber es war eine ziemlich wohlhabende Stadt, da soll es viele Rohstoffe und sowas gegeben haben. Da gab es wohl eine ziemlich gute Wirtschaft. Und es heißt, dass hier in Philippi ganz unterschiedliche Götter angebetet wurden und dass die Römer einen sehr starken Einfluss da hatten. Wir lesen das auch später, wo Paulus ins Gefängnis gekommen ist, ja, wo es da heißt, die verbreiten hier irgendwas, das wollen wir hier in unserer römischen Kultur nicht haben, darum schmeißen wir sie ins Gefängnis. Und da sind Paulus und Silas hingekommen. Vielleicht wussten sie auch überhaupt nicht hier, was erwartet uns da eigentlich. Ich habe auch mal geguckt, es ist ja auch ein Kulturwechsel. Zum Beispiel auch die Rolle der Frau in der römischen Welt war eine andere, so sagen viele Ausleger. Sondern es heißt, dass Menschen auch in der griechisch-römischen Welt nicht nur angesehen waren, wenn sie irgendwie viel Besitz hatten, sondern sie waren auch angesehen, wenn sie auch ihren Besitz auch geteilt haben, wenn sie es für das Allgemeinwohl eingesetzt haben. Und auch in der römischen Welt war es auch viel üblicher, dass auch Frauen ein gewisses Vermögen hatten. Und über dieses Vermögen konnten sie auch selber verfügen. Sie waren in der gesellschaftlichen Elite auch immer wohlhabender. Und so sagen viele Ausleger, war vielleicht diese Lydia auch so eine unabhängige, wohlhabende Frau. Und dann gehen Paulus und Silas in diese Stadt hinein, dann nach Philippi, da waren sie ja erstmal ein paar Tage. Und dann gehen sie am Sabbat vor das Stadttor an einem Fluss, weil sie einfach angenommen haben, da treffen sich bestimmt Menschen zum Beten. Dann warum an einem Fluss? Ja, weil die da ihre Waschungen durchführen konnten. Darum sind sie davon ausgegangen, dass es da an einem Fluss gewesen ist. Und auch damals gab es also auch schon einige Juden in der damaligen Kultur, weil viele haben gesagt, hier die Moral, was im Alten Testament ist, das finden wir cool. Und so gab es auch einige Juden schon in der damaligen Zeit. Und sie haben sich dann mit den Frauen dort unterhalten. Was sie gesagt haben, wissen wir nicht. Wahrscheinlich haben sie erstmal ihnen erklärt, wer Jesus eigentlich ist. Vielleicht haben Paulus und Silas erzählt, wie sie zum Glauben gekommen sind, was sie schon alles schon erlebt haben mit Gott. Vielleicht haben sie aus dem Alten Testament ihnen erklärt, wer Jesus eigentlich ist. Und ich dachte, warum haben Paulus und Silas das gemacht? Wir haben gerade auch das hier in dem Bericht von der Sabrina da gehört, wo die Leute da in dieses Gebiet gekommen sind, wo die Leute noch überhaupt nichts vom Evangelium gehört haben. Warum haben die das gemacht? Haben die das gemacht, weil es vielleicht von ihnen erwartet wurde, weil Leute gesagt haben, hier, jetzt Jesus, hat doch gesagt, Missionsbefehl, jetzt müsst ihr aber. Und jetzt, weil das von ihnen erwartet wurde, vielleicht haben die das wegen gemacht. Oder haben die das gemacht, weil Matthias Ackermann 2000 Jahre später über sie predigen wird, was sie alles Großes, Tolles gemacht haben? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, sie haben das Evangelium in die Welt hinausgetragen, weil sie eine absolute Liebesbeziehung zu Jesus Christus hatten. Weil es so tief in ihrem Herzen drin verwurzelt war, dass sie gesagt haben, alles in unserem Leben interessiert im Prinzip nicht. Das Einzige, was wir wollen, ist, wir wollen, dass das Evangelium in die Welt hinauskommt, dass das Evangelium gepredigt wird. Und wenn wir eigentlich nach Mysien und Bithynien wollen, aber da nicht hinkommen, sondern wir müssen jetzt in dieses komische Europa, dann nach Griechenland, dann machen wir das. Weil sie so eine Liebe zu Jesus Christus hatten. Aber nicht nur das. Ich glaube, sie hatten auch eine absolute Liebe zu den Menschen. Weil sie wollten, dass diese Menschen nicht verloren gehen, sondern dass die Menschen das ewige Leben haben. Und das auf der ganzen Welt. Nicht nur in Jerusalem oder in Samarien, sondern bis ans Ende der Welt. Und wenn ich die Motivation dahinter sehe, was Paulus und was Silas hatten, da finde ich das absolut beeindruckend. Und ich glaube, dass es auch für uns immer wieder dran ist, zu fragen, was ist unsere Motivation? Warum sind wir in der Gemeinde? Warum arbeiten wir in der Gemeinde mit? Ist es unsere Motivation auch heute noch, wo wir mit so vielen anderen Sachen beschäftigt sind, Schutzkonzepten und so weiter. Ist es auch heute noch unsere innere Motivation, das Evangelium in die Welt hinauszutragen? Ein Heiger im Landil-Kreis und darüber hinaus. Weil wir so eine enge Beziehung zu Jesus haben, aber vor allen Dingen auch, weil wir die Menschen lieben. Heute wird ja oftmals gesprochen vom Social Distancing. Das haben hier ja Paulus und Silas so ja nicht gemacht. Ich meine, natürlich, das war eine andere Situation und so, alles klar. Aber wie oft sind wir oftmals in unserem Social Distancing mittlerweile verhangen, aber eigentlich wollen doch wir die Menschen lieben und Menschen das Evangelium weitersagen, oder? Paulus und Silas haben das gemacht. Sie sind zu diesen Menschen dorthin gegangen. Ihnen war klar, sie müssen den Messias kennenlernen. Und jetzt ist hier eine Frau am Brunnen, nämlich die Lydia. Da waren ja auch noch andere Menschen, einige sagen, vielleicht waren da auch Männer dabei, das steht halt nicht im Text. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war da diese Frau Lydia. Und dann heißt es gleich dahinter, dass sie eine gottesfürchtige Frau war. So, wahrscheinlich war sie jetzt keine Jüdin von Geburt an. Einige sagen sogar, von ihrem Namen her kann es sein, dass sie früher eine Sklavin gewesen ist. Ja, vielleicht, ich war nicht dabei. Aber sie betete den Gott des Alten Testaments an. Und dann wird gleich hierhinter beschrieben, dass sie eine Purpurhändlerin war aus Thyatira. Also eine Purpurhändlerin. Das heißt, sie hat sich jetzt nicht irgendwie so ekelig mit diesen Farbstoffen damit beschäftigt, sondern es wird davon ausgegangen, dass sie auch eine reiche Person gewesen ist. Purpur war ja etwas für reiche Menschen, was sie mit denen dann gehandelt hat. Und es war das, Purpur. Es war gerade im ersten Jahrhundert eine Farbe, die Schattierungen auf einer Skala von Blau bis Rot umfasste. Ja, wir kennen das hier heute auch ähnlich. Und purpur gefärbte Kleidung war ein Zeichen von hohem Status, von Reichtum. Und es war ganz kompliziert, dieses Purpur zu gewinnen. Nämlich, dieses Purpur, diese Farbe, wurde aus einer Schale einer bestimmten Schneckenart gewonnen, nämlich von einer Purpurschnecke. Und es heißt, dass man für ein Kilo Wolle ungefähr 10.000 oder einige sagen 12.000 dieser Schnecken brauchte. Also es war eine sehr aufwendige Arbeit, diese Kleidung herzustellen, und darum war auch diese Kleidung extrem teuer. Ja, Purpur, die Farbe der Könige. Und diese Purpurhändlerin steht hier jetzt nicht in dem Text, dass sie sehr vermögend war. Aber ich denke, wenn hier gleich daneben steht, ja, es war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, können wir davon ausgehen, ja. Das war jetzt keine wie die Rahab, wo wir drüber dann da gesprochen haben, sondern es war eine wirklich reiche Person, höchstwahrscheinlich. Und dann wird hier auch der Ort genannt, Thyatira. Und ich habe mal geguckt, ja, warum steht da Thyatira? Und auch da können wir sehen, dass Thyatira bekannt war für das Geschäft mit Purpur. Vielleicht war es so, dass die Lydia von Thyatira das Geschäft dann nach Philippi gebracht hat oder so. Also sie war eine gute Geschäftsfrau. Und dann heißt es hier, während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Paulus fing hier also an, das Evangelium zu erzählen. Und sie hat verstanden, das, was der Paulus sagt, das hat etwas mit mir zu tun, das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Das hat nichts mit diesen ganzen bösen Römern da zu tun, die 100.000 Götter da anbeten, mit denen hat das vielleicht was zu tun. Sondern das hat was persönlich mit meinem Leben zu tun. Und sicherlich hat Paulus erklärt, wer Jesus Christus ist. Sicherlich hat Paulus erklärt, dass Jesus Christus für all unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er alles für uns gegeben hat, dass er auch für die Lydia gestorben ist am Kreuz.
Und hier heißt es, dass der Herr das Herz von der Lydia auftat. Also Gott hat es bewirkt. Es war jetzt nicht, dass der Paulus das jetzt in ihr reingeprügelt hat und du musst jetzt doch an Jesus glauben, sonst gehst du verloren. Nein, sondern hier heißt es, der Herr hat ihr Herz geöffnet. Und Lydia war davon zutiefst betroffen. Sie hat das Evangelium bereitwillig aufgenommen. Die Elberfelder übersetzt hier, dass sie Acht gab auf das, was Paulus gesagt hat. Und so nahm sie das Evangelium bereitwillig auf. Sie hätte jetzt ja auch sagen können, warum brauche ich das Evangelium? Ich bin hier doch eine Purpurhändlerin hier in Philippi. Ich habe ein großes Haus. Ja, wird ja beschrieben, dass sie auch dann in ihr Haus ging. Sie hatte wahrscheinlich auch einige Angestellte und so weiter. Warum brauche ich das Evangelium? Ich habe doch alles, habe ich doch in meinem Leben vielleicht doch erreicht. Und jetzt kommen hier wildfremde Menschen dahergelaufen aus einem ganz anderen Land und die erzählen mir jetzt, dass ich jetzt an diesen Jesus Christus glauben soll. Aber sie hat jetzt nicht gesagt, hier, warum brauche ich das doch und geht doch irgendwo anders hin. Sondern der Herr hat ihr Herz geöffnet. Und auch hier, wie offen sind wir für das Reden Gottes? Wie offen sind wir für das Reden Gottes? Nicht nur, wenn wir was in der Bibel lesen, sondern auch, wenn andere Menschen uns etwas von Jesus auch weitergeben. Was hindert dich vielleicht auch daran, das aufzunehmen, was in der Bibel steht? Sie hat hier gemerkt, ich brauche einen Retter. Lydia war, wo ich mir das mal so bildlich vorstelle. Vielleicht war sie so eine ganz ordentliche, fleißige, sogar eine, die ja auch da gebetet hat. Aber sie hat gemerkt, ich bin noch nicht gerettet. Das reichte nicht, was ich da gemacht habe, dass ich da gebetet habe, sondern ich brauche Jesus Christus. Alle guten Werke, die sie getan hat, brachten nichts. Sondern sie brauchte diesen Retter, Jesus Christus. Und so ist es auch bei uns. So muss das Evangelium auch in unser Herz. Vielleicht ist es manchmal dran, auch ganz konkret dafür zu beten. Herr, was willst du mir sagen? Morgens aufzustehen und zu fragen, Herr, wo möchtest du mich heute ansprechen? Wenn ich stille Zeit mache, wenn ich morgens in den Gottesdienst gehe. Betet ihr, wenn ihr morgens in den Gottesdienst geht, am Frühstück? Gott, was möchtest du uns heute im Gottesdienst sagen? Machen wir das? Weil Gott ist es doch, der unser Herz anspricht, der uns berührt, der uns im Glauben weiterführt, der uns ermutigt durch sein Wort. Und sie hat es hier nicht nur angehört, was der Paulus gesagt hat, sondern es ging in ihr Herz. Und dann ist sie dabei ja auch nicht stehen geblieben, sondern es ging weiter. Sie hieß es hier, sie ließ sich mit ihrem ganzen Hause taufen. Also sie hat Jesus kennengelernt und dann hat sie gesagt, ich möchte mich auch taufen lassen. Sehen hier jetzt nicht, dass 3 Jahre dazwischen waren oder so, wie es ja früher in der Kirchengeschichte manchmal gewesen ist, sondern wir sehen, vielleicht war so eine kleine Erweckung bei ihr im Haus, weil die so davon ergriffen waren, wer Jesus eigentlich ist. Und dann wollten die es vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt klar machen, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, dass sie sozusagen untertauchen, das alte Leben ist vorbei und gemeinsam mit Jesus Christus aufstehen. Und was macht das für ein Zeugnis damals gewesen sein, in dieser Zeit, wo da überhaupt keiner Jesus kannte? Dass jetzt auf einmal sich Menschen auf den Namen Jesu taufen lassen. Mit ihrem ganzen Haus. Ja, ob sie jetzt verheiratet war oder so, wissen wir nicht. Einige sagen, ja, sie hatte keinen Mann. Aber auch da. Vielleicht ist es auch für dich dran. Vielleicht überlegst du auch, ja, vielleicht ist es für mich dran, mich taufen zu lassen. Dass dass der Herr das in deinem Herzen irgendwie schon so ein bisschen bewegt hat, aber irgendwie hält dich noch was davon ab. Und ich will dich dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Sagen, ja, ich möchte es auch öffentlich bezeugen. Ich bin nicht der perfekte Christ, ich kenne nicht die Bibel auswendig. Aber ich weiß, wer Jesus ist und dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich will nicht einfach da stehen bleiben bei diesem Wissen, dass ich das weiß. Sondern ich möchte es auch öffentlich von meinen Freunden, vor der Gemeinde, möchte ich das, vor Gott, möchte ich das auch weiter bezeugen. Und das hat sie getan. Und dann sagt sie, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt zu mir in mein Haus und seid meine Gäste. Also es wird davon ausgegangen, dass Lydia ein großes Haus hatte. Als die Missionare da reinkamen, vielleicht hatte sie auch einige Sklaven und so weiter. Aber sie sagt hier, jetzt auch nicht, ich bin jetzt hier diejenige, ich weiß doch, ich bin hier die Purpurhändlerin und jetzt müsst ihr alle nach meiner Nase tanzen. Nein, das macht sie nicht, sondern sie sagt hier, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt zu mir in mein Haus. Was war jetzt wohl der Maßstab daran? Was haben Paulus und Silas da wohl angelegt, dass sie jetzt gesagt hat, wenn ihr glaubt, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube? Wir lesen das hier nicht in dem Text, aber wir wissen, das hat also etwas mit ihr gemacht. Das hat sie verändert. Und was sie hier jetzt ja gleich als erstes macht, ist, dass sie sagt, kommt zu mir als meine Gäste in mein Haus. Sie lädt jetzt also diesen fremden Männern, lädt sie jetzt zu sich nach Hause ein. Sie möchte geistliche Gemeinschaft erleben. Vielleicht hat sie noch 100.000 Fragen und sagt hier, Paulus, Silas, erzählt mir noch viel mehr von dem, von diesem Jesus, den ihr so erlebt habt, den ich noch gar nicht so gut kenne. Und Paulus, sie waren davon überzeugt, dass Lydia an den Herrn glaubte und dass dieser Glaube wirklich echt und wirklich stark gewesen ist. Und jetzt folgten auch Taten, weil sie sagt, ich bin gläubig geworden und jetzt fange ich an, meinem Nächsten zu dienen. Ihnen etwas Gutes zu tun. Ich lade sie bei mir zu Hause ein. Ich möchte Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Gott hat dieses in dieser Frau bewirkt. Und das war nicht nur dieses eine Mal, sondern wir lesen auch am Ende des Kapitels dazwischen. Ich muss das ergänzen. Sehen wir, dass Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen wurden. Weil die Römer haben gesagt, hier, diese Leute, die erzählen hier was, das wollen wir hier nicht dulden. Sie wurden ins Gefängnis geworfen, weil das absolut in diese römische Gesellschaft da nicht reinpasste, mit diesem Jesus und sowas. Wenn die das hier weiter verbreiten, das wollen wir nicht. So, dann kommen sie ja durch ein Wunder wieder aus dem Gefängnis raus. Und was machen sie dann, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen? Das lesen wir dann in Vers 40, da heißt es, vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Also, Paulus und Silas waren da auch im Gefängnis und Lydia, so heißt es, hat da so die erste Gemeinde so in Philippi bei sich zu Hause in ihrem Haus gegründet. Es hat sie in Bewegung gesetzt, das Evangelium. Sie hat gesagt, das Wichtigste ist es hier doch, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, sich über den Glauben auszutauschen. Und was mögen die anderen Leute über sie gedacht haben da, die Römer? Jetzt sind da die Christen da bei ihr zu Hause. Was ist das denn da für eine komische? Vielleicht hat das Auswirkungen auf ihren Handel, keine Ahnung, kann man vermuten. So, aber dann gingen Paulus und Silas wieder zu Lydia und machten den Christen dort in ihrem Haus Mut. Und so heißt es, war diese Lydia die erste Christin, die in Europa zum Glauben fand, zumindest das, was wir wissen. Und später diente ihr Haus als ein Versammlungsort. Also dieser Glaube setzte Lydia in Bewegung. Es machte was mit ihr, es war keine tote Theorie. Vielleicht hat sie sich Ziele in ihrem Leben gesetzt. Jetzt hat sie ein neues Ziel, nämlich für die Christen in Philippi da zu sein, sie zu unterstützen, den Missionaren eine Unterkunft dazugeben, sie zu ermutigen. Und wie ist das bei dir? Was ist dein Ziel als Christ? Oder was heißt Ziel? Wo setzt Gott dich in Bewegung? Was ist für dich gerade in dieser Zeit dran? Vielleicht sagst du, ja, jetzt habe ich eigentlich die Corona-Zeit mehr oder weniger gut überstanden. Das war doch immer doch das Ziel. Jetzt sind doch die Zahlen unten. Aber ich frage dich, wir sehen hier, die Lydia ist in Bewegung gesetzt worden. Was ist für dich ganz persönlich dran? Vielleicht ist es für dich dran, sich heute Nachmittag bei dem schönen Wetter mal darüber Gedanken zu machen, bei einem Spaziergang sich auszutauschen oder was weiß ich was. Was ist für mich als Christ in dieser Zeit dran? Was ist mein persönliches Ziel? Wo kann ich das, was ich von Jesus erlebt habe, anderen Menschen weitergeben? Sind die anderen mir noch so wichtig? Oder ist es mir eigentlich doch viel wichtiger gewesen, irgendwie gut diese Zeit hier zu überstehen? Und wenn ich hier mir die Lydia hier angucke, bei diesen paar Versen, die es hier in der Bibel gibt, finde ich das total erstaunlich, was da alles drin steckt. Und mich motiviert das so richtig. Wenn ich hier sehe, wie die Lydia sagt, ja, ich will hier, dass das Evangelium in Philippi da verbreitet wird, dass Leute zu mir nach Hause kommen und das Evangelium hören. Das wollen wir doch auch als Gemeinde, oder? Wollen wir das nicht auch? Für andere Menschen da sein? Diesen Schatz vom Evangelium anderen Menschen weiterzugeben? Amen. Ich bete noch zum Schluss. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Bibeltext. Und wenn ich mir hier so anschaue, wie du, ja, Paulus und Silas geleitet hast, dass sie da nach Europa gekommen sind. Und wenn ich mir diese Lydia, ja, mir anschaue, was es auch für eine Frau gewesen ist, wie demütig sie war und gastfreundschaftlich. Aber vor allen Dingen auch, wie du an ihr gewirkt hast, Herr Jesus. Und für uns als Christen geht es ja nicht darum, irgendwelche Gesetze und Gebote zu erfüllen, sondern wir sind frei und du möchtest uns dazu bewegen, ja, dein Reich zu bauen in Haiger, im Landil-Kreis und darüber hinaus, Herr Jesus. Und du siehst auch, wo, ja, wir viel abgelenkt sind, gerade in der heutigen Zeit, unser Fokus vielleicht nicht immer genau auf dir ist. Und ich will dich darum bitten, dass du, ja, unser Feuer wieder entfachst, als Gemeinde, als Christen. Und dass wir diese Leidenschaft bekommen, wie die Lydia, Gemeinde zu bauen, Herr Jesus. Amen.